sprechen wir jetzt mit Tübingens Landrat Joachim Walter. Hallo, Herr Walter.
Hallo, Herr Piontek.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mitten am Wochenende, mitten in einer Pandemie. Wie sieht denn die Lage aktuell im Landkreis Tübingen aus?
Ja, wir liegen, es ist ja immer entscheidend, die sogenannte 7-Tages-Inzidenz, also wie viele Fälle gab es pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Da liegen wir momentan bei 82. Landesweit liegt der Schnitt für diese 7-Tage-Inzidenz bei 128. Das heißt, wir sind momentan ganz gut. Allerdings muss man sich immer darüber im Klaren sein, das kann sich von heute auf morgen durch eine größere Ansammlung von Fällen, die auch schnell entstehen kann, ändern. Aber wir haben den Eindruck, im Kreis Tübingen werden die aktuellen Regelungen sehr gut befolgt. Das gilt sowohl für den ÖPNV als auch sonst. Und ich denke, es hat eben dann doch schon seinen Teil dazu beigetragen, dass unsere Inzidenz momentan im Verhältnis zu anderen niedriger ist.
Wenn wir das jetzt vergleichen, erste Corona-Welle Anfang des Jahres, jetzt zweite Corona-Welle. Was ist anders? Was läuft jetzt vielleicht besser?
Naja, wir waren Anfang des Jahres natürlich ganz vorne mit dabei, nämlich schon bei dem ersten Fall mit drin. Das war am Fastnachtsdienstag, da erinnere ich mich noch ganz gut. Da hat mich das Sozialministerium angerufen und darüber informiert. Wir hatten natürlich eine andere Situation im Frühjahr. Denken Sie nur an das Thema Schutzausrüstung. Heute sind die meisten Praxen, die meisten Alten- und Pflegeheime und auch die Krankenhäuser doch ganz gut ausgerüstet, haben sich Vorräte angelegt. Im Frühjahr mussten wir als Landkreis auch mit einspringen, weil das Land erst später geliefert hat, und haben sehr, sehr viel Schutzausrüstung ausgefahren. Wir haben dort über 4 Millionen Euro ausgegeben, um für die Pandemie bestimmte Dinge zu tun. Da hat die Fieberambulanz dazugehört, da hat die Teststrecke dazugehört, die wir ja auch eingerichtet haben. Und die Zahl der Infizierten war natürlich deutlich höher und auch die Todesfälle waren deutlich mehr im Frühjahr. Wir haben jetzt wesentlich mehr Testungen seit August, als wir es im Frühjahr je hatten, und haben aber eine geringere Zahl insgesamt an Infizierten. Also von daher gesehen, glaube ich, bewegen wir uns durchaus so im unteren Bereich dessen, was in Baden-Württemberg momentan der Fall ist, was die infizierten Zahlen angeht. Früher war deutlich weniger, was wir an Informationen mitgebracht haben. Jetzt haben wir die gesammelt im Frühjahr. Und wir haben beispielsweise vom Kreis jetzt auch schon Antigentests beschafft, allerdings nur für Alten- und Pflegeheime und Arztpraxen, die eben in Not geraten sind. Sprich, sie haben keine Tests bekommen, brauchen sie aber dringend. Da liefern wir auch momentan die Tests mit an und helfen dort eben, wo es gerade brennt.
Wie wurde die Organisation im Landratsamt umstrukturiert, da ja viel Bedarf im Bereich vom Gesundheitsamt war? Die Bundeswehr wurde ja auch wie im Landkreis Reutlingen eingesetzt zur Unterstützung. Aber wie hat man das anfangs alles hinbekommen, dass das Personal extrem, vor allem in diesem Bereich, wo man es aktuell während der Pandemiezeit natürlich stark braucht, umdisponiert werden konnte?
Ja, wir hatten ja das Glück, dass es im Jahr 2005 eine Verwaltungsreform gab, bei der eben viele untere Behörden zusammengeführt worden sind bei den Landratsämtern. Das waren früher eigenständige Landesbehörden. Die Gesundheitsämter waren das früher auch. Heute sind sie in die große Organisation des Landratsamtes eingebettet und wir konnten sozusagen von allen Seiten aus dem Landratsamt heraus, Bundeswehr haben wir dort keine bekommen im Frühjahr, haben wir dann das Gesundheitsamt verstärkt. Da waren über 200 Beschäftigte ausschließlich mit dem Thema Pandemie beschäftigt. Momentan sind es etwas weniger, weil wir eben auch von der Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten haben. Darüber sind wir sehr dankbar. Wir haben auch wieder Medizinstudenten und andere Hilfskräfte eingestellt. Weil im Gegensatz zum Frühjahr haben wir, ja, Gott sei Dank, keinen vollständigen Lockdown. Das heißt, unsere anderen Aufgaben, die wir regulär haben, laufen weiter. Und so ist es natürlich etwas schwieriger, mit dem Personal des Landratsamtes unser Gesundheitsamt zu verstärken. Aber wir haben momentan denke ich, die Teams für die Kontaktpersonenverfolgung so weit stabilisiert, dass es uns im Rahmen des Möglichen gelingt. Wenn natürlich auf einen Schlag, so wie es teilweise auch schon in Nachbarlandkreisen war, über 100 Infizierte sozusagen die Zahlen kommen und wir dann die Kontaktpersonen verfolgen müssen, das schafft aber auch kein Landratsamt am selben Tag. Da dauert es dann tatsächlich auch länger, denn so schnell kann man wiederum nicht Kräfte von überall her heranführen.
Sind dann die Verwaltung insgesamt jetzt besser vorbereitet, falls es nach Corona irgendwann mal, hoffentlich natürlich nicht ziemlich bald, wieder eine Pandemie in Deutschland geben werden würde?
Ich denke von den Erfahrungen her ja, und ich hoffe auch von der Technik. Denn Sie haben ja immer wieder gehört, dass ich mich gegenüber dem Land sehr beschwert habe, dass die Ausstattung der Gesundheitsämter, die ja den staatlichen Bereich auch ausmachen in einem Landratsamt, dass diese Digitalisierung in den Kinderschuhen gesteckt ist. Wir bekommen Meldungen der Testinstitute noch per Fax, die müssen dann mühsam eingegeben werden. Teilweise müssen sie für den weiteren Meldeweg ans Landesgesundheitsamt und ans RKI nochmal händisch eingegeben werden. Und Sie können sich vorstellen, das kostet Zeit. Ich habe immer davon gesprochen, mit steinzeitlichen Instrumenten kann man eine solche Pandemie nicht bewältigen. Wir arbeiten mit dem Land jetzt intensiv dran. Es hätte allerdings früher geschehen können, diese Digitalisierung voranzubringen. Und ich gehe mal davon aus, wenn uns, was Gott verhüten möge, eine solche Pandemie mal wieder erreicht, sind wir sicher besser vorbereitet, alle miteinander, als wir es im Frühjahr waren.
Sie haben angesprochen, Stichwort Digitalisierung. Haben Sie dann gleichzeitig auch in anderen Bereichen Fortschritte gespürt jetzt durch Corona im Bereich Digitalisierung? Es ist ja mehr Homeoffice gefallen, aber auch viele Videokonferenzen, weniger Dienstreisen und so. Wie wird es im Landratsamt Tübingen weitergehen in Form der Digitalisierung?
Da hat sich enorm viel getan. Unsere IT ist sozusagen momentan zu weiten Teilen immer damit beschäftigt, hier dieses Thema voranzubringen. Wir arbeiten viel mit Videokonferenzen, ist im Übrigen auch ein Klimaschutzprogramm, finde ich. Soll auch was Positives bei Corona geben, dass wir eben wirklich auf viele Dienstfahrten verzichten. Ich spüre das selbst auch. Sie wissen, ich bin ja als Präsident des Landkreistages und als Vizepräsident des Deutschen Landkreistages in Berlin doch auch viel aufs Auto angewiesen als Arbeitsplatz, sage ich einmal. Ich genieße das. Ich kann am Schreibtisch viel besser arbeiten. Ich bin pünktlich zur Videokonferenz, weil ich nicht mit einem Stau rechnen muss. Wir versuchen das sehr voranzutreiben, dass wir viel, viel mehr mit Videokonferenzen arbeiten. Ich habe auch den Eindruck, dass das unsere Mitarbeitenden sehr gut annehmen. Homeoffice haben wir auch deutlich ausgebaut. Da sind wir jetzt dran, auch das noch viel systematischer und ausgefeilter zu machen. Ich persönlich war zwangsläufig im Homeoffice 14 Tage lang, weil ich Kontakt mit jemand hatte, der wiederum positiv war. Ich war dann negativ nach einem späteren Test. Aber es war natürlich so, ich war dann 14 Tage auch zu Hause und konnte mit dem Instrumentarium, was ich habe, hervorragend weiterarbeiten. Also ich habe da ganz viel Vertrauen in unsere Mitarbeitenden, die werden das prima machen und sind im Übrigen auch sehr froh. Eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, ich spare mir dadurch 2 Stunden Lebenszeit, die ich sonst auf der Straße verbringe, wenn ich ins Landratsamt fahre. Also hat einen positiven Effekt, weniger Fahrten und damit auch durchaus eine Wirkung fürs Klima.
Wie sieht es dann im Hinblick dessen aus mit dem Datenschutz? Weil es gibt viel Software, also man kann ja schnell eine Videokonferenz organisieren, aber es gibt ja, wie wir alle mitbekommen haben, auch Software, die einfach nicht geeignet ist. War das schwer, dort eine geeignete Software zu finden, die dann auch in Ordnung ist bei vertraulichen Sachen? Sicherlich, wenn man eine öffentliche Sitzung vom Kreistag hat, wäre es wahrscheinlich unproblematisch, aber ich sage mal, bei nicht öffentlichen Sitzungen des Kreistags oder auch bei vertraulichen Sachen im Amt.
Am Anfang war es schwer, in der Tat, weil man natürlich bei vielen dieser Videokonferenzsysteme eben festgestellt hat, dass möglicherweise die Datensicherheit so nicht gegeben ist. Mittlerweile haben wir aber Systeme, ich mache jetzt keine Schleichwerbung für welche, haben wir Systeme, die auch datenschutzgeprüft sind, die auch das Innen- und das Staatsministerium beispielsweise verwenden, mit denen wir arbeiten tagtäglich. Und es geht eigentlich ganz gut. Die sind auch recht stabil. Klar, manchmal gibt es noch Probleme, weil die Leitung zu einem der Teilnehmer so stabil wiederum nicht ist, damit sie wirklich hält, aber im Großen und Ganzen funktioniert. Ich merke auch, dass immer mehr Menschen besser mit Videokonferenzen umgehen können. Am Anfang gab es da teilweise schon noch heftige Szenen wie lautes Papierrascheln oder Zerreißen von Papier bei eingeschaltetem Mikrofon. Manchmal gibt es auch lustige Sachen bei einer Videokonferenz, dass sich jemand völlig unbeobachtet fühlt, auf dem Sofa sitzt und strickt. Auch deswegen sage ich jetzt mal so kleine Schmankerl, aber es funktioniert ganz gut und wir bereiten uns auch vor mit dem Kreistag jetzt mal die nächsten beiden Ausschusssitzungen zu versuchen über eine Videokonferenz. Ich bin ja mal gespannt. Eine hatten wir schon. Wir gehen ja jedes Jahr durch den gesamten Haushalt durch. Das haben wir auch per Videokonferenz gemacht. Bei der Entscheidung über den Haushalt und über die Anträge ist die Diskussion natürlich viel lebhafter und da ist es schon spannend, ob das wirklich mit einer Videokonferenz funktioniert. Wir machen uns auch Gedanken, ob wir in eine sehr, sehr große Halle gehen und dann eben nicht nur mit 1,5 Metern Abstand arbeiten. Das sind wir noch nicht ganz festgelegt für die abschließende Haushaltssitzung dann am 16. Dezember.
Ist Ihnen dann persönlich auch eine Panne mal passiert bei einer Videokonferenz oder sind Sie um alle Pannen herumgekommen, Sie selbst?
Also wahrscheinlich können das andere viel besser sehen. Also was mir immer wieder mal passiert, ich arbeite ungern mit Headset, also ich arbeite lieber mit Lautsprecher. Da ist man natürlich dann gezwungen, wirklich ständig ein- und auszuschalten. Und so hin und wieder kommt es dann schon vor, dass ich kräftig ins Leere rede und dann gestikulieren die Teilnehmer und dann merke ich, hoppla, ohne Mikrofon geht's nicht. Also das passiert mir schon hin und wieder mal, gebe ich offen zu.
Dann kommen wir jetzt mal wieder zurück zur Zukunft vielleicht an dieser Stelle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet, dass eine Zulassung noch im Adventsmonat Dezember kommen soll für einen Impfstoff in Deutschland. Es wird natürlich dauern, bis jede Region und jeder mal geimpft ist. Viele Monate werden da noch vergehen. Wie sieht es aus mit den Impfzentren in Baden-Württemberg? Sollen ja pro Landkreis 2 Impfzentren entstehen.
Ja, es ist ein klein wenig anders. Es sollen pro Regierungsbezirk 2 große Impfzentren, die sogenannten zentralen Impfzentren, bestehen nach den Überlegungen des Landes. Und in jedem Landkreis, je nach Größe und Fläche, 1 bis 2 Kreisimpfzentren. Diese Impfungen sind nicht Aufgabe der Landkreise, aber wir stellen uns natürlich, was das Organisatorische angeht, was die Vorbereitung angeht, der Hallen und so weiter, in diesen ganzen Aufgaben stellen wir uns diesem Thema natürlich. Allerdings wissen wir noch sehr wenig. Das geht auch den Impfstoff beispielsweise an. Wie muss er denn tatsächlich gelagert werden? Muss eine Kühlkette immer bei minus 70 Grad und sein? Da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen. Auch die Standorte stehen noch nicht alle. Von daher gesehen ist es noch eine sehr spannende Geschichte, die wir jetzt aber in den nächsten Wochen angehen. Das Land hat uns gesagt, die Kreisimpfzentren sollen zum 15. Januar dann betriebsbereit sein und die zentralen Impfzentren, also die beiden großen pro Regierungsbezirk, sollen zum 15.12. betriebsbereit sein.
Wird es dann auch in Zukunft keine Möglichkeit geben, sich beim Hausarzt impfen zu lassen? Beispielsweise die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen, die werden ja sicherlich nicht so einfach an ein Impfzentrum hinkommen, ohne dass man einen Riesenreisebus bestellt.
Da ist geplant, weil auch der Reisebus manchmal bei Menschen, die bettlägerig sind und nicht mehr laufen können, nicht so richtig hilft, dass es sogenannte mobile Impfteams geben soll bei beiden Zentren, die dann die jeweiligen beispielsweise Alten- und Pflegeheime auch anfahren. Klar ist die Priorisierung noch nicht. Da muss der Bund noch Vorgaben machen. Was man hört, soll es so sein, dass die sogenannten vulnerablen Gruppen und die Mitarbeitenden im Gesundheitssystem zuerst geimpft werden. Aber viel mehr kann ich da noch nicht sagen. Da weiß ich auch noch nicht mehr. Es bleibt sicher spannend, wie das alles organisiert werden kann. Da muss ja auch ein Terminsystem dann stehen, weil am Anfang ist es wohl so, dass der Impfstoff auf jeden Fall nach 3 Wochen nochmal verimpft werden muss. Und das muss natürlich termingerecht und punktgenau geschehen. Das muss dann entsprechend auch ausgeklügelt eingerichtet sein. Und dann ist es so, dass wohl die weiteren Impfstoffe, die dann allerdings erst im Frühjahr kommen, nicht mehr so extreme Logistikschwierigkeiten haben, wie beispielsweise die Lagerung bei minus 70 Grad, sondern die können wohl bei Gefrierschranktemperatur, also um minus 20 Grad, gelagert werden. Und das macht natürlich alles leichter. Und dann meine ich, muss es eigentlich sehr schnell wieder so sein, dass wir uns alle, die wir dann noch nicht geimpft sind, wenn wir es wollen, es ist ja freiwillig, dann tatsächlich so wie bei der Grippeimpfung auch wieder zum Hausarzt gehen und uns dort impfen lassen. Das ist das Ziel. Dauerhaft können solche Impfzentren sicher überhaupt nicht gehalten werden. Das ist viel zu umständlich, viel zu aufwendig. Für die erste Phase aber mit diesem nicht leicht handelbaren Impfstoff wird es nicht möglich sein, dass in den Hausarztpraxen dann schon geimpft wird.
Denken Sie, man muss die Impfzentren besonders schützen? Es ging jetzt ja schon Gerüchte rum, dass Impfzentren von Impfgegnern oder Corona-Leugnern ja angegriffen werden sollen.
Ja, Gerüchte gibt es natürlich immer, aber klar ist, dass da natürlich viel auch an Materialien sicher in diesen Impfzentren sein wird. Und es wird sicher so sein, dass man dort auch mit Security in der Zeit arbeitet, in der niemand da ist, nämlich in der Nacht, die das Ganze dann bewacht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es Angriffe auf die Impfzentren geben wird, aber dafür haben wir eben, sollte es tatsächlich so sein, sicher auch bei der Polizei Vorbereitungen auf eine solche Situation.
Damit vielen Dank an Landrat Joachim Walter.
Ich bedanke mich auch, Herr Piontek.